Auch ich darf euch heute Morgen begrüßen, von hier vorne noch einmal, und freue mich, dass wir im Römerbrief weitermachen dürfen an diesem Sonntagmorgen. Und ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen mit der Überschrift 15 Fragen, die sich jeder mindestens einmal im Leben gestellt haben sollte. Und dazu gehörten dann so Fragen wie: Wer bin ich, wenn niemand zusieht? Oder was für ein Mensch will ich gewesen sein? Oder wofür stehe ich jeden Morgen auf? Was ist mein größter Traum? Was bedeutet Erfolg für mich? Welche Werte sind mir wichtig und warum? Wie finde ich mich eigentlich selbst? Habe ich Angst vor dem Tod? Könnte ich von vorne beginnen? Was würde ich anders machen? Also solche Fragen waren in diesem Artikel drin. Also es war kein christlicher Artikel, ja, sondern jemand, der sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat. Was wäre wichtig? Und da ist sicherlich so manche gute Frage dabei, über die es sich lohnt, mal nachzudenken. Und ich weiß nicht, was du sagen würdest, wenn du eine Liste schreiben müsstest mit zentralen Fragen, die sich jeder Mensch unbedingt im Leben mal gestellt haben sollte. Für mich ist zweifelsohne eine Frage, die ganz oben auf der Liste stehen würde, die Frage, die sich unweigerlich jeder Mensch stellen muss, die da lautet: Bin ich errettet? Bin ich errettet? Es gibt ja viele Fragen, die wir uns stellen können, und die haben alle, oder viele, haben einen großen Mehrwert für unser Leben. Aber diese Frage, die hat nicht nur Relevanz für unser Leben, sondern sie geht viel weiter darüber hinaus. Sie hat eine größere Dimension. Diese Frage: Bin ich errettet? Hat Ewigkeitswert. Und allein das ist Grund genug, dass sie ganz oben stehen sollte, und ich hoffe, dass wir sie klar mit Ja beantworten können. Nun kann es sein, dass du hier sitzt und sagst: Also diese Frage, die kann ich bisher nicht mit einem klaren Ja beantworten, aber du sagst, Rettung klingt auf jeden Fall relevant, klingt auch interessant, ja, und für mich ist vielmehr die Frage: Wie werde ich denn gerettet? Wenn es dir so geht, dann bist du heute Morgen goldrichtig, weil das ist unser Thema von heute Morgen, das lautet: Wie werde ich gerettet? Und wir machen weiter im Römerbrief, in Römer 10. Bevor wir den Text lesen, will ich aber gerne noch einen anderen Satz verlieren. Und zwar gibt es viele von uns heute Morgen, die hier sitzen und den Titel vielleicht lesen und denken: Okay, also ja, spannendes, wichtiges Thema auf jeden Fall, aber ich weiß, dass ich durch Jesus Christus gerettet worden bin, und deshalb ist das Thema heute Morgen nicht für mich, sondern für andere. Falls du dich in diesen Gedanken wiederfindest, dann würde ich gerne an dieser Stelle einmal kurz einhaken und zwei Dinge sagen. Zum einen hoffe ich, dass du heute Morgen sagen kannst: Ich freue mich ganz neu über die Rettung, die mir widerfahren ist, wenn du wirklich sagen kannst: Ja, ich bin gerettet. Aber zum anderen ist das Thema absolut relevant auch für dich. Warum? Weil es gut sein kann, dass dir schon morgen jemand die Frage stellt: Wie werde ich gerettet? Joel, kannst du mir das sagen? Ja, nicht jetzt, später. Nein, aber das kann sein, ja, dass dir morgen jemand diese Frage stellt: Wie werde ich gerettet? Und wenn du Christ bist, dann solltest du wissen, das ist unglaublich wichtig, wenn dir jemand diese Frage stellt. Und es wäre doch fatal, wenn du keine Antwort auf diese Frage geben könntest und eine Person einfach wegschicken müsstest. Das heißt, das Thema ist mindestens in der Hinsicht relevant für dich, damit du anderen damit helfen kannst. Und kannst du überlegen, während wir den Text heute durchgehen, wer so die Menschen sind, mit denen du in den nächsten Tagen über diesen Text vielleicht einmal reden könntest. In unserem Abschnitt nächste Woche sprechen wir über deinen und meinen Auftrag der Verkündigung, aber den Text heute dürfen wir auch als Christen verstehen als eine Art Zurüstung, eine Art Handwerkszeug für deine Verkündigung. Weil Gott gibt uns in Römer 10, Vers 4 bis 13 eine komprimierte Antwort eigentlich darauf: Wie werde ich gerettet, beziehungsweise wie wird ein Mensch im Allgemeinen gerettet? Und wir wollen zusammen diesen Text lesen, Römer 10, die Verse 4 bis 13. Römer 10, die Verse 4 bis 13. Da heißt es: Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufführen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Wir sind mit Römer 10 mittendrin in diesem größeren Abschnitt von Römer 9 bis 11. Und eine Sache, die ich in diesem Abschnitt so bemerkenswert finde, sind die verschiedenen Perspektiven. Ja, wir erinnern uns daran zurück, Römer 9, da war diese Perspektive Gottes, also wer er ist, was er tut, wie er wirkt und so weiter. Und wir haben da gemerkt an verschiedenen Stellen, das übersteigt tatsächlich unseren Verstand. Und da bleibt so manche Frage, die wir sehr wahrscheinlich mit in den Himmel nehmen müssen. Aber umso klarer daneben ist jetzt hier Römer 10. Weil dort, da wird ganz offensichtlich, dass wir Menschen voll in die Verantwortung genommen sind und kein Mensch sich aus der Affäre ziehen kann und irgendwann sagen kann, ja, ich schieb dir Gott dafür die Schuld in die Schuhe, dass ich nicht gerettet worden bin. Mein Römer 10 hier appelliert ganz klar an die Verantwortung eines jeden Menschen. Das wird sehr deutlich hier. Und ich finde, wir haben in Römer 9 und 10 ein wunderbares Beispiel eigentlich dafür, dass die biblischen Schreiber Gottes Wirken auf der einen Seite und unsere menschliche Verantwortung auf der anderen Seite nebeneinander stehen lassen konnten. Das, was uns so schwerfällt tatsächlich, das haben sie getan. Ich habe noch einige weitere Referenzstellen, ihr könnt das nachvollziehen für euch, wo man das auch sieht. Ja? Und es gäbe noch mehr, aber zum Beispiel hier Johannes 1, 12 und 13, Apostelgeschichte 13, 44 bis 48, 1. Thessalonicher 1, 4 bis 9 und 2. Thessalonicher 2, 11 bis 14. Da sieht man das, wie das nebeneinander einfach steht. Heute geht es aber sehr klar um unsere menschliche Verantwortung. Wir wollen uns drei Punkte anschauen, die an uns Menschen appellieren, wenn es darum geht, wie werde ich gerettet. Erster Punkt heute Morgen ist, erkenne die einzige Rettung in Christus. Geht um Vers 4 bis Vers 8a. Im Abschnitt vorher, von letzter Woche, haben wir zwei Wege gesehen, die beide zum Ziel hatten, Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen. Und diese beiden Wege waren der eine, der Weg des Gesetzes, in dem also ein Mensch aus seinen eigenen Werken vor Gott versucht, gerecht zu werden. Und ich nenne ihn mal den Holzweg des Gesetzes, weil er nicht zum Ziel führt. Ja, nicht respektlos, aber der Holzweg des Gesetzes, weil er nicht zum Ziel führt. Das war der eine Weg. Der andere Weg ist der Weg des Glaubens, in dem ein Mensch an Jesus Christus glaubt und sein Werk am Kreuz für sich in Anspruch nimmt, darauf vertraut und so vor Gott gerecht wird. Wir können ihn nennen den Heilsweg des Glaubens, der zum Ziel führt. Wir haben letzte Woche gesehen, wie tragisch das ist, wenn Menschen und insbesondere die Juden auf dem Holzweg des Gesetzes bleiben, obwohl sich der Heilsweg des Glaubens an Jesus Christus vor ihren Augen so eröffnet hat. Und dabei war das Gesetz nicht etwas, was als Konkurrent zu Jesus Christus verstanden werden sollte, sondern Gott steuerte schon mit der Gesetzgebung auf ein Ziel zu. Und das ist auf Christus. Der Vers 4 sagt uns das so wunderbar, denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Das ist eine wunderbare Aussage hier. Für das Wort Endziel steht im Griechischen ein Wort, das man auch übersetzen könnte mit Ende oder Endpunkt oder Ausgang oder Abschluss oder auch Vollendung. Und genau darum geht es. In Christus ist das Gesetz zum Ziel gekommen. Und schon als Gott das Gesetz gegeben hat, zum Beispiel im zweiten Buch Mose, wusste er, dass das nicht der Weg sein würde, wie wir Menschen vor Gott gerecht werden, sondern dass es das Mittel sein wird, was uns zum wahren Retter, zu Jesus Christus führt. Wir hatten die Bedeutung des Gesetzes im Römerbrief schon mal, das ist schon eine ganze Weile her, ja, in Römer 7, Vers 7 bis 13, haben wir das schon mal ausführlicher betrachtet. Und da wollen wir noch mal einen Blick reinwerfen, in Römer 7, Vers 7 und 8 zumindest. Schauen uns das kurz nochmal an. Da hat Paulus geschrieben, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Und schon hier, das haben wir damals gesehen, hat Paulus im Römerbrief sehr deutlich gemacht, wozu ist das Gesetz denn gegeben? So hieß auch die Predigt von damals über Römer 7, Vers 7 bis 13. Ihr könnt das, wenn ihr wollt, gerne auch nochmal nachhören. Und ich habe nochmal die vier Punkte aus dieser Predigt von damals mitgebracht, was wir uns damals angeschaut haben. Nämlich erstens, das Gesetz offenbart erstens mein sündiges Begehren, zweitens mein verdientes Todesurteil, drittens Gottes gute Ordnung und viertens meine absolute Sündhaftigkeit. Ja, und das haben wir uns dann im Einzelnen näher angeschaut in dieser Predigt. Das heißt, Gott hatte uns mit den Geboten, die er uns überliefert hat, wir sehen sie heute in der Bibel, hat er uns seinen Maßstab aufgezeigt und er hat uns sündigen Menschen aber gleichzeitig deutlich gemacht, wie verloren wir eigentlich sind. Lukas hat das letzte Woche schon so gut gesagt, das Gesetz ist wie ein Spiegel für uns. Das ist ein Bild, was Jakobus in seinem Brief verwendet. Jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen, zu denken, das ist aber schlecht, dass es das Gesetz gibt. Weil dadurch stehe ich ja schlecht vor Gott da. Ja, könnte man ja so denken. Ne? Es wäre aber falsch, so zu denken, weil egal, ob es das Gesetz gibt oder nicht, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich schuldig vor Gott bin. Ne? Es ist ja auch in unserem Rechtssystem nicht so, dass wir sagen könnten, ja, also für dieses spezielle Vergehen einer Person gibt es halt kein explizites Gesetz und dementsprechend können wir auch sagen, ja, hat die Person auch nichts falsch gemacht, ja? Ist sie unschuldig. So funktioniert das ja nicht. Nein, Schuld ist so oder so vorhanden, aber das Gesetz offenbart das Vergehen und es bildet zugleich auch die Grundlage für das Strafmaß. Und so ist es auch bei Gottes Gesetz. Dieses Messinstrument des Gesetzes, das macht uns nicht sündig, sondern es offenbart unsere Sündhaftigkeit. Und es offenbart Gottes verdientes Urteil und das ist der Tod. Und die Bibel spricht nicht nur vom körperlichen Tod in der Hinsicht, sondern auch vom ewigen geistlichen Tod unter Gottes Zorn, ja, dieses Abgetrenntsein von Gott. Nun hätte Gott zwei Möglichkeiten gehabt, wie er damit umgeht, mit uns zu verfahren. Also entweder lässt er uns einfach in Unkenntnis über unseren verlorenen Zustand, hätte machen können, wäre eine Variante gewesen, oder er zeigt uns unseren sündigen Zustand mit einem besonderen Ziel. Und Gott hat sich in seiner Barmherzigkeit für diese zweite Möglichkeit entschieden und er gibt uns sein Gesetz mit dem Ziel, dass es uns zur Rettung durch Jesus Christus führt. Und dementsprechend kann Paulus in Galater 3, Vers 24 bis 26 dann schreiben, also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Gerade dieser Begriff hier in Vers 24, das Gesetz ist unser Erzieher auf Christus hin geworden, das beschreibt so gut eine Schlüsselfunktion des Gesetzes. Und dabei ist uns hoffentlich bewusst, dass gute Erziehung nie einfach wahllos ist, sondern immer zielgerichtet ist. Und so ist es auch mit Gottes Erziehungsinstrument des Gesetzes. Es ist zielgerichtet auf Jesus Christus gewesen. Das heißt, wie wirkt das nun zusammen für uns? Das Gesetz führt mich nicht in den Himmel, sondern es führt mich zu Christus. Und der führt mich in den Himmel. Das Gesetz führt mich zur Verzweiflung an mir selbst, weil ich meine Ungerechtigkeit erkenne und es treibt mich zur einzigen Hoffnung in Christus, wenn ich seine Gerechtigkeit erkenne. Das Gesetz überführt mich von Sünde, die ich in mir finde, und es führt mich zu Christus, bei dem ich Gnade finde. Ist also das Gesetz schlecht? Nein. Das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut, sagt Paulus in Römer 7, Vers 12. Das Gesetz ist also nicht schlecht, sondern ich bin es vor Gott. Und nun wäre es fatal, wenn ich das Gesetz isoliert von Jesus Christus betrachte. Weil das führt in die Sackgasse und das führt an dem Ziel vorbei, was Gott eigentlich beabsichtigt hat. Was ist das Ziel? Die Gerechtigkeit aus Glauben an Jesus Christus allein. Und genau davon spricht ja dieser Vers 4 her. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Das heißt, bei jedem, der an das Erlösungswerk Jesu glaubt und es für sich in Anspruch nimmt, da ist das Gesetz zum Abschluss gekommen. Ja? Wir könnten es anders sagen, wenn ich durch das Gesetz in den Armen des Erlösers lande, dann hat das Gesetz seinen Zweck erfüllt in meinem Leben. Und nun mag sich manch einer denken, Moment mal, bedeutet das, dass das Gesetz für uns keine Relevanz mehr hat, keine Bedeutung mehr für mich hat? Wenn ich Christ bin, bei mir zum Ziel gekommen ist. Und ich würde es so sagen, es hat keine Bedeutung mehr für dich, für die Frage nach deiner Rettung. Aber es hat große Relevanz für dein Leben in der Nachfolge. Wir hatten an anderer Stelle schon mal diese Unterscheidung vorgenommen. Man kann das so zwischen dem rituellen oder zeremoniellen Gesetz und dem moralischen Gesetz unterscheiden, wovon das Alte Testament dann, wie man das so aufteilen kann. Und gerade was das moralische Gesetz angeht, da finden wir im Neuen Testament ganz vieles wieder aufgegriffen für uns, was für unser Leben in der Nachfolge von großer Bedeutung ist. Wir werden das auch sehen in Römer 13, Vers 8 bis 10 zum Beispiel, wie einige der 10 Gebote explizit wieder aufgegriffen werden. Ja, das heißt, Gott offenbart ja durch das Gesetz nicht nur unsere Sünde, sondern auch sein Wesen und seinen Willen und seine Maßstäbe. Und in der Hinsicht ist es für uns von großer Bedeutung. Aber nochmal, es ist für mich als Christ nicht mehr relevant, wenn es um die Frage nach meiner Rettung geht. Das ist nicht der Rettungsweg, auf dem ich mich befinde. Wenn allerdings ein Mensch, und das ist andersrum gedacht, nicht zum Glauben an Jesus kommt und so also nicht die Gerechtigkeit aus Glauben durch Christus bekommt, dann wird er eines Tages auf der Grundlage des Gesetzes von Gott gerichtet. Die Bibel macht es unmissverständlich deutlich, dass jeder Mensch nach seinen Werken gerichtet wird. Zum Beispiel Offenbarung 20, Vers 12, wenn er dann nicht zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und genau in diesem Zustand befanden sich die Juden damals, die ja auf dem Holzweg des Gesetzes stehen geblieben sind, anstatt den Rettungsweg durch Christus zu erkennen und zu ergreifen. Und diese zwei Wege, Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist, und die Gerechtigkeit aus Glauben, die stellt Paulus weiter gegenüber jetzt in Vers 5 bis 7. Schauen wir da weiter hinein. Da heißt es, denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufführen. Zunächst mal kriegen wir in Vers 5 eine Beschreibung von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Und Paulus zitiert hier 3. Mose 18, Vers 5 dazu. Und wenn man sich den Zusammenhang anschaut, in 3. Mose 18, sieht man, dass Gott vorher das Volk Israel aufgerufen hat, nach seinen Ordnungen und Rechtsbestimmungen zu leben. Und dann heißt es daraufhin, dass Gott sagt, der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das heißt, die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist, die würde verlangen, dass man jedes Gesetz bis ins Kleinste in Perfektion erfüllt, um vor Gott gerecht und makellos dazustehen. Aber sobald wir nur an einer einzigen Stelle versagen, stehe ich schuldig vor Gott da. Und Jakobus macht das in Jakobus 2, Vers 10 so gut deutlich, indem er sagt, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Und spätestens an dieser Stelle, glaube ich, verstehen wir, dass kein Mensch nach dem Sündenfall auf diesem Wege zu Gott kommen kann. Keiner wird auf diesem Wege in die Ewigkeit zu Gott eingehen. Ne? Das heißt, auf dem Weg unseres eigenen Tuns sind sowohl die Juden, aber auch wir gescheitert. Und dann schwenkt der Blick um in Vers 6 und wir sehen diese Gegenüberstellung, die Gerechtigkeit aus Glauben. Und dazu personifiziert Paulus jetzt diese Gerechtigkeit aus Glauben und nimmt die Verse 6 bis 8 her und hat eine Bezugsstelle aus dem Alten Testament dabei im Hinterkopf, in 5. Mose 30, Vers 12 bis 14. Und die wollen wir uns einmal ganz kurz anschauen. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, was Paulus da macht an dieser Stelle. Aber wir lesen mal 5. Mose 30, ich lese des Zusammenhangs wegen schon ab Vers 11 bis 14. Da heißt es, denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht so unbegreiflich für dich und ist dir nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen und es uns holen und es uns hören lassen, damit wir es tun. Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer wird für uns auf die andere Seite des Meeres hinüberfahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Sondern ganz nah ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Und wenn wir das so lesen, dann merken wir schnell, hier in 5. Mose 30 geht es um die Gebote, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Ja, geht jetzt gar nicht direkt um Christus da, sondern um die Gebote. Und er macht ihn hier unmissverständlich deutlich, 5. Mose 30, dass sie nicht mehr verzweifelt irgendwo an entfernten Orten im Himmel oder jenseits des Meeres suchen müssen, sondern es ist ihnen ganz nahe, das Gesetz ist ihnen ganz nahe gekommen. Gott hat es durch Mose offenbart. Mose wird nun bald sterben, das ist seine Abschlusspredigt im 5. Buch Mose. Und er hat es ihnen offenbart. Und nun nimmt Paulus das auf, und das ist interessant, in Römer 10, um damit gerade seinen jüdischen Lesern, aber etwas weiter gedacht auch uns, etwas deutlich zu machen. Er nimmt diese Worte hier aus 5. Mose 30 auf, zitiert es nicht 1:1, aber er nimmt diese Worte auf und überträgt sie auf Christus. Schauen wir da nochmal hinein, Vers 6, da heißt es dann, die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist Christus herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist Christus aus den Toten heraufführen. Er sagt damit im Prinzip genauso wenig, wie ihr damals das Gesetz an irgendwelchen entlegenen Orten suchen musstet, müsst ihr auch Christus nicht mehr irgendwo suchen. Euer Messias, der ist da. Ne? Ihr braucht nicht in den Himmel hinaufsteigen. Warum nicht? Weil Christus ist schon vom Himmel herabgekommen. Der Vater hat ihn gesandt. Ihr braucht ihn da nicht holen und irgendwo da suchen. Er war schon in der Welt. Und ihr braucht auch Christus nicht im Abgrund der Totenwelt suchen. Warum? Weil er ist bereits aus den Toten auferstanden und er lebt. Das heißt, Christus, der Messias, der ist bereits offenbart worden und nun gilt es darauf zu reagieren. Mit anderen Worten, worauf wartet ihr noch? Die Rettung ist bereits da. Die Gerechtigkeit aus Glauben, die ist zum Greifen nah und deshalb hör auf, in deinem Herzen dir irgendetwas anderes einzureden oder vorzumachen. Und demgemäß sagt er dann in Vers 8 auch weiter, sondern was sagt sie, also die Gerechtigkeit aus Glauben, das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das heißt also, ja, ihr lieben Juden, genauso offenbar und naheliegend damals die Botschaft des Gesetzes durch Mose für euch war, ist nun die Botschaft des Evangeliums für euch auch da. Der Messias, den ihr so lange ersehnt habt, der ist in Jesus Christus erschienen. Und er kam, um das Unmögliche möglich zu machen. Nämlich das Gesetz für euch zu erfüllen, nämlich euch vor Gott gerecht zu machen und zu dem Ziel zu führen, wo ihr eigentlich hin sollt, nämlich die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Aber Jesus hat nicht nur für die Juden das Unmögliche möglich gemacht, sondern auch für uns als Nichtjuden. Auch für uns ist diese einzige Rettung in Jesus Christus offenbar geworden. Ja, wir können da heute drauf zurückschauen. Wir hatten in Römer 8, Vers 3 und 4, schon eine Weile her auch in der Predigtreihe, hatten wir diese zwei wunderbaren Verse, die das so gut zum Ausdruck bringen. Und damit wollen wir unseren ersten Punkt dann auch schließen. Da heißt es Römer 8, Vers 3 und 4, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Das bringt so wunderbar auf den Punkt, wie hoffnungslos verloren wir Menschen eigentlich waren. Ja, auf dem Weg des Gesetzes war es für uns unmöglich, dass wir in die Ewigkeit zu Gott gehen und dass wir gerettet werden. Warum? Weil unsere eigene Sünde uns dabei im Weg steht. Aber dann heißt es hier so schön, das uns Unmögliche tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Gott sandte seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, als Mensch aus Fleisch und Blut, wie wir das sind. Und er war ohne Sünde, aber hier heißt es, er wurde für die Sünde gesandt, um unser Problem der Sünde zu lösen, um das Urteil für unsere Sünde zu tragen, ein für alle Mal, nämlich den Tod am Kreuz, das Gericht Gottes am Kreuz. Und so konnte nur durch Christus die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt werden. Davon spricht der Vers 4 hier. Mit der Rechtsforderung des Gesetzes, darunter kann man zwei Dinge verstehen. Zum einen könnte damit gemeint sein, dass Jesus für uns vollständig das Gesetz erfüllt hat. Ja, also alle Forderungen, die das Gesetz aufstellt. Und auf der anderen Seite könnte damit gemeint sein, dass er den Tod gestorben ist, die verdiente Strafe für meine Sünde, die das Gesetz gefordert hat. Und beides hat Jesus ja getan. Er hat an unserer Stelle vor Gott das Gesetz vollumfänglich erfüllt und auf der anderen Seite hat er aber auch den Tod und die Trennung von Gott auf sich genommen, die wir verdient gehabt hätten. Und so wurde von Gott selbst auch für dich und für mich in Christus das Unmögliche möglich gemacht. Ja, und ein erster Schritt zur Rettung ist, erkenne die einzige Rettung in Christus. Und vielleicht stehst du an diesem Punkt und sagst, ja, also das gilt es für mich noch mehr zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert mit der Rettung durch Christus. Und wenn es dir so geht, dann nimm dir in dieser Woche doch mal etwas Zeit und lies die ersten 5 Kapitel vom Römerbrief. Und bete da darum einfach zu sagen, Gott, ich will das mehr verstehen, will das besser verstehen. Und sei gespannt, was passieren wird. Aber nur zur Kenntnis nehmen, dass es da eine Rettung gibt, rettet Menschen als solches noch nicht. Ja, genauso wenig, wie es uns was bringt, wenn wir die 112 kennen, aber nicht wählen. So, da hat am Ende keiner was von. Und das führt uns zu unserem zweiten Schritt. Und der heißt, glaube und bekenne dich zu Christus. Geht um die zweite Hälfte von Vers 8 bis Vers 10. Ab der zweiten Hälfte von Vers 8 geht es nun um unsere Reaktion auf diese Rettung. Da heißt es, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Hier geht es jetzt also ums Eingemachte, was ist notwendig, um gerettet zu werden? Und es geht um den Inhalt dieses Wortes des Glaubens, das nicht nur ein Paulus predigen sollte, sondern das auch du weitergeben sollst, wenn du Christ bist. Und im Wesentlichen sind es hier zwei Kernbegriffe, die diesen Text durchziehen, nämlich mit dem Mund bekennen und mit dem Herzen glauben. Und diese beiden Begriffe, Mund und Herz, sie sind uns schon in Vers 8 begegnet. Das Wort ist hier nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Und jetzt wird es weiter definiert für uns, was es denn damit zu tun gilt. Dabei ist die Reihenfolge hier in Vers 9 so, dass da zuerst steht, dass du mit deinem Mund bekennst und dann in deinem Herzen glaubst. Und in Vers 10 ist es genau andersrum. Ja, das kann ein bisschen verwirren. Wahrscheinlich hat es einfach damit zu tun, dass in Vers 8 diese Reihenfolge war, zuerst Mund und dann Herz und in Vers 9 diese Reihenfolge genommen ist. Aber wenn man das streng nehmen würde, müsste man sagen, also du musst zuerst im Herzen etwas glauben, damit du mit deinem Mund auch etwas guten Gewissens bekennen kannst. Allerdings muss man auch sehen, diese beiden Dinge sind biblisch gesehen nicht so auseinanderzureißen oder zu trennen, sondern gehören zusammen. Also schauen wir uns die beiden Dinge an. Etwas genauer, nehmen einfach die Reihenfolge aus Vers 9 auf, die wir hier vorfinden. Das heißt, da heißt es zunächst, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst. Der zentrale Punkt, der hier gemacht wird, ist, dass jemand mit seinem Mund Jesus als Herrn bekennt. Und für diesen Begriff Herr steht im Griechischen das Wort Kyrios und der ist von großer Bedeutung. Dieses Wort ist eins, was durchaus auch für irdische Herren verwendet werden konnte, aber in den allermeisten Fällen in der Bibel wird es für Gott selbst verwendet. So zum Beispiel in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der sogenannten Septuaginta, überall wo da im Hebräischen das Wort Yahweh, dieser Eigenname Gottes, stehen würde, steht in der griechischen Übersetzung, in der Septuaginta, das Wort Kyrios, ja, also Herr. Und auch für Jesus selbst wird dieses Wort Herr immer wieder verwendet. Allein wenn man im Römerbrief ein bisschen schaut, wird es ungefähr 20 Mal für Gott verwendet im Allgemeinen, aber ungefähr 20 Mal auch für Jesus direkt. So, wenn es nun heißt, dass wir Jesus mit unserem Mund als Herr bekennen sollen, dann war damit vor allem für die Juden klar, dass das nichts anderes bedeutet, als Jesus als Gott anzuerkennen. Und genau das ist für uns ein sehr zentraler Punkt für unsere Rettung. Ja, wir erkennen einerseits an, dass Jesus ein Mensch war, wie du und ich, aus Fleisch und Blut, aber zugleich bekennen wir auch ganz klar, dass Jesus selbst zu 100% Gott war, als er auf diese Erde gekommen ist. Und die Jungfrauengeburt, die bestätigt das so gut. Die Jungfrauengeburt als solches, die Zeugung durch den Heiligen Geist, die bringt das zum Ausdruck. Und diese Wahrheit anzuerkennen oder zu glauben, ist elementar wichtig für das Erlösungswerk Jesu Christi. Warum? Weil Jesus sonst, wenn er als ganz normaler, einfacher Mensch, wie wir in diese Welt gekommen wäre, wäre er als sündiger Mensch unter die Erbsünde hinein in diese Welt geboren worden und er hätte niemals für unsere Schuld bezahlen können, weil er für seine eigene hätte sterben müssen. Und an diesem Punkt, in Bezug auf Jesus, scheiden sich die Geister. Ja, im Islam akzeptiert man ihn als einen wichtigen Propheten und die Juden, die haben ihn ja auch ein Stück weit anerkannt, aber gerade an diesem Anspruch, dass Jesus gesagt hat, dass er selbst tatsächlich nicht nur ein Mensch, sondern Gott selbst ist, da wollten sie ihn tot sehen. Johannes 10, Vers 31 bis 39 kann man das sehen. In ihren Augen war das die reinste Blasphemie, wenn er das behauptet. Und es ist tatsächlich so, es wäre Blasphemie gewesen, wenn es nicht die Wahrheit gewesen wäre. Aber das war es, das ist es bis heute. Und die Bibel bezeugt uns das so klar an verschiedenen Stellen. Wir hatten das in Römer 9, Vers 5 zum Beispiel auch. Nun fordert Paulus also hier diesen zentralen Punkt auf, dass man Jesus als Gott selbst anerkennen und bekennen muss. Für die Juden ein großer Dorn im Auge und damals wie heute ist es aber eine absolute Notwendigkeit, das zu bekennen. Johannes schreibt sein ganzes Evangelium übrigens mit diesem Ziel, ja, dass das offenbar wird, so dass die Gottheit Jesu herausgestellt wird. Das ist also der eine Aspekt hier. Mit dem Begriff Herr geht aber noch ein weiterer wichtiger Gedanke für uns einher. Dieses Wort Kyrios kann auch so viel bedeuten wie Besitzer oder Gebieter und steht im Gegenüber zu einem Knecht. Wenn nun jemand diese Rettungsbotschaft des Evangeliums hört, dann geht damit immer einher, dass Gott uns zur Buße aufruft oder ja, man könnte auch sagen zur Umkehr. Und das bedeutet natürlich, ja, dass ich ehrlich meine Schuld vor Gott eingestehe und dass ich seine Vergebung in Anspruch nehme, aber das bedeutet zugleich auch, dass mein Leben einen neuen Herrn und einen neuen Kurs bekommt. Nicht mehr ich bin mein eigener Chef und Herr und verfüge über mein Leben, sondern Jesus selbst wird mein Herr und er verfügt über mein Leben. Ich folge nicht mehr meinem Willen, sondern ich will seinem Willen folgen. Und an diesen drei Worten, folge mir nach, da stoßen sich bis heute so viele Menschen. Warum? Weil es unserem Ego entgegensteht. Wir Menschen meinen ja in unserer Begrenztheit tatsächlich, dass ein selbstbestimmtes Leben besser wäre als ein Leben in der Nachfolge unter der Herrschaft unseres Schöpfers. Aber das ist, entschuldigt, wenn ich es ausdrücken muss, kurzsichtig, das ist vermessen, das ist ahnungslos. Und dann gibt es heute so manch einen, der vielleicht sogar irgendwo predigt und sagt, also du könntest die Rettung von Jesus annehmen, aber das mit der Nachfolge, das lassen wir mal so ein bisschen außen vor. Ja, du brauchst ihm jetzt nicht unbedingt dein Leben komplett unterstellen und ausliefern. Aber die Bibel macht überall deutlich, dass echte Buße und echter Glaube immer bedeutet, dass ich Jesus als Herrn meines Lebens folgen will. Und wenn du noch kein Christ bist, dann ist dieser Ruf zur Umkehr und zur Nachfolge Jesu auch für dich heute Morgen. Und wenn du dich Christ nennst und insgeheim bisher eigentlich dachtest, ja, also die Rettung, ja, die nehme ich mit, aber mein Leben dem Herrn zu unterstellen in allen Dingen, da steige ich aus. Ja, wenn du bisher so gedacht hast, dann ist für dich ebenfalls der Punkt da zu sagen, tu Buße und übergib Jesus als Herrn dein ganzes Leben und erkenne und bekenne dich so zu ihm. Ein wunderbares Beispiel von einem, der die Gottheit Jesu und auch die Herrschaft Jesu wunderbar mit seinem Mund tatsächlich bekannt hat, ist Thomas. In Johannes 20, Vers 28 heißt es, Thomas antwortete und sprach zu ihm, zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Und ich hoffe, dass du das so sagen kannst von Herzen gegenüber Jesus. Mein Herr und mein Gott. Und wenn du es nicht so sagen kannst, dann geh dem weiter nach, warum, aus welchem Grund du das im Moment nicht sagen kannst. Und dann kann es sogar sein, dass du Christ bist, aber dass du um konkrete Dinge weißt in deinem Leben im Moment, die diesem klaren Bekenntnis im Wege stehen, ja, wo das nicht zusammenpasst. Ja, du kannst natürlich Herr sagen, aber du selbst und allerspätestens Gott weiß, dass diese Aussage offensichtlich mit deinem Leben nicht zusammenpasst. Und wenn dir Dinge in den Sinn kommen, die da im Wege stehen, das so klar bekennen zu können, dann räum sie aus dem Weg und bring es mit deinem Herrn und vor deinem Herrn in Ordnung. Und dann ist hier eine zweite Sache genannt, die zur Rettung nötig ist. Und diese zweite Sache ist, dass es da heißt, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Ja, nun wird hier als zweites der Glaube genannt, der ja in den vorherigen Versen auch schon des Öfteren immer wieder genannt wurde. Und jetzt wird hier näher definiert, was man denn glauben muss. Hier ist die Rede davon, dass du in deinem Herzen glaubst. Das heißt, der Glaube ist keine rein intellektuelle Übung und auch keine Philosophie oder Ideologie, der du dich jetzt verschreibst, sondern im Glauben geht es um eine persönliche Vertrauensbeziehung zu einer Person, zu Gott selbst. Es geht um Wahrheit, es geht um echte Überzeugung. Und dementsprechend geht es nicht nur darum, rational einfach Informationen zu erfassen, sondern sie müssen mir zu Herzen gehen. Und das Herz, das beschreibt die Bibel so, ist aus biblischer Sicht das Zentrum unseres gesamten Lebens. Ja, es ist unser Inneres, wo wir Dinge bewegen, wo wir Entscheidungen treffen, wo unsere Emotionen herkommen, wo all das seinen Ursprung hat. Und wir kennen es sogar ein Stück weit aus unserem Sprachgebrauch, dass man da sagt, das geht mir zu Herzen. Und wir meinen damit, das macht innerlich etwas mit mir, das betrifft mich im Inneren. So, was aber müssen wir in unserem Herzen glauben? Paulus schreibt in Vers 9 hier, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn, Jesus, aus den Toten auferweckt hat. So, und jetzt bist du als aufmerksamer, bibeltreuer Christ da und denkst, ja, das ist wichtig, aber da fehlt doch der Tod am Kreuz. Ich kann doch nicht einfach nur sagen, dass er an die Auferstehung glauben muss. Und wenn dir das aufgefallen ist, dann ist das natürlich in der Sache korrekt. Als solches, dass man nicht nur von der Auferstehung Jesu sprechen darf, aber Paulus hat ja schon einen Römerbrief geschrieben und im Gepäck. Und er hat schon so viel darüber geschrieben, über den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz für unsere Sünden. Und er kann das an dieser Stelle abkürzen und von der Auferstehung sprechen und weiß zugleich, da ist natürlich der Kreuzestod vorausgesetzt. Und eine Referenzstelle, die die Notwendigkeit von Tod und Auferstehung Jesu nochmal so gut zum Ausdruck bringt, hatten wir in Römer 4, Vers 24 und 25. Schauen wir ganz kurz rein, ich lese das Zusammenhangs wegen ab Vers 23. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den Glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretung wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Hier wird es nochmal so gut und deutlich auf den Punkt gebracht. Gott gab seinen Sohn wegen unserer Übertretungen dahin, ans Kreuz. Er vollzog dort das Gericht, das wir verdient gehabt haben. Und die Auferstehung, die ist die Bestätigung Gottes, dass er dieses Opfer angenommen hat. Es garantiert jedem, der glaubt, dass er nun durch Christus gerechtfertigt ist und dass er neues, ewiges Leben hat. So, und dementsprechend geht es nicht nur darum, grundsätzlich zu glauben, dass Jesus halt vor gut 2000 Jahren gestorben und auch auferstanden ist. Ja, das glauben auch die Dämonen, sagt Jakobus. Sondern es geht darum zu glauben, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, für meine Sünde am Kreuz gestorben ist und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist, sodass ich jetzt vor Gott gerecht stehen kann und ewiges Leben habe. Ja, das ist personalisiert. Nun war gerade die Auferstehung für die Juden ein weiterer großer Knackpunkt. Die offensichtliche Kreuzigung und den Tod am Kreuz, das konnten sie ja gar nicht leugnen, das ist geschehen, das war für alle auch klar. Aber die Auferstehung, die das Kreuz und den Tod von Jesus in ein ganz anderes Licht gerückt hat, die haben sie versucht abzulehnen und zu vertuschen. Und genau an diesem Punkt setzt Petrus in seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2 an. Und dann heißt es da, Apostelgeschichte 2, Vers 37, so schön: Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Und dann haben wir diesen Gedanken, im Herzen glauben, da ist es so schön, da drang es ihnen, den Hörern, drang es durchs Herz. Das heißt, sie haben verstanden, dass es tatsächlich war, wir sind gemeint, Jesus musste für uns, musste für mich sterben. Wegen mir. Und wenn du Christ bist, dann hast du das irgendwann erlebt, hoffentlich, dass dir diese Botschaft durchs Herz gedrungen ist. Ja, dass dir das zu Herzen gegangen ist und vielleicht bist du kein Christ und sagst, ja, ich frage mich auch, was hier in Vers 37 die Frage ist, am Ende, was sollen wir tun? Wenn es dir so geht, ist es umso wichtiger, was Petrus dann antwortet in Vers 38. Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und da haben wir diesen Appell: Tu Buße, kehre um. Kehre um von deinem Leben ohne Gott. Bekenne ihm deine Sünde und nimm im Glauben in Anspruch, dass Jesus Christus auch für deine Schuld am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Das ist Bekehrung, wovon die Bibel spricht. Und ein nächster Schritt nach einer klaren Bekehrung ist ein klares öffentliches Bekenntnis zu Christus. Und das hat hier damals bei der Taufe stattgefunden. Da war das damals der Fall. Ja? Und da sind wir wieder bei Römer 10, Vers 10, wo es heißt, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil, oder man könnte auch sagen zur Rettung. Und dabei ist uns klar an dieser Stelle, das Lippenbekenntnis als solches, das rettet mich nicht, sondern der Glaube, der rettet. Aber echter Glaube wird niemals im Verborgenen bleiben, sondern er geht damit einher, dass ich mich vor Gott und vor Menschen klar zu Jesus Christus bekenne. Und ich hoffe, du kannst das tun, wenn du sagst, du bist Christ. Ja, dass du überall wo jedem Menschen ganz klar sagen kannst, ich bekenne mich zu Jesus Christus. Dabei ist dieser Ruf an Christus zu glauben und sich zu ihm zu bekennen, an jeden Menschen gerichtet. Der Vers 11 sagt uns weiter, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Das ist ein Zitat aus Jesaja 28, Vers 16. Das ist uns schon in Römer 9, Vers 33 begegnet. Aber hier personalisiert Paulus das jetzt noch mehr und er ruft gewissermaßen auch uns zu, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Und wenn du noch kein Christ bist, ist das der klare Appell, umzukehren, an Jesus zu glauben. Und wenn du bereits Christ bist, dann ist das eine wunderbare Ermutigung. Ja? Wir werden nicht zu Schanden werden. Deine Rettung steht felsenfest auf Christus, dem Fels, haben wir im Text von letzter Woche gesehen. Und neben dem Glauben und Bekenntnis zu Christus sehen wir noch einen dritten Schritt, unser dritter, letzter, kurzer Punkt. Und der heißt, bete und verlass dich auf Christus. Und dieser Punkt rundet das Ganze eigentlich nochmal ab. Da ist es in Vers 12 und 13, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. In diesen Versen ist zweimal die Rede vom Herrn anrufen. Und dabei ist der Weg, wie wir den Herrn anrufen können, wie wir Gott anrufen können, das Gebet. Das hat Gott so eingerichtet. Und dafür brauchen wir keine besonderen Vorkenntnisse, keine besonderen Formulierungen, es braucht auch keine besonderen Sprechzeiten, sondern jeder darf sich überall ehrlichen Herzens an Gott im Gebet wenden. Und er darf ihm um Vergebung seiner Sünden bitten und darf ihm sagen, wenn er auch für sich in Anspruch nehmen will, dass dieser Kreuzestod und diese Auferstehung Jesu auch für mich, dass ich das für mich in Anspruch nehmen will. Und du darfst ihm sagen, wenn du ihm dein Leben als Herrn unterstellen willst. Man tut das durch Gebet. Dadurch bekennt man, dadurch ruft man den Herrn an. Und dabei spielt keine Rolle, welche Herkunft du hast. Hier ist die Rede davon. Egal ob Jude oder Grieche, also nicht jüdischer Abstammung oder nicht jüdischer Abstammung. Die Griechen stehen hier stellvertretend im Römerbrief im Allgemeinen oft für Nicht-Juden. Darum geht es nicht. Vor Gott sind wir Menschen erstmal alle gleich. Und dieser Begriff, kein Unterschied, der ist uns schon mal im Römerbrief begegnet. In einer bekannten Stelle, da heißt es in Römer 3, Vers 22 bis 24, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Christus Jesus für alle, die glauben. Jetzt kommt es, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und hier wurde in Römer 3, Vers 22 und 23 schon deutlich, dass es keinen Unterschied zwischen Menschen gibt, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Aber daneben wird hier auch schon so schön deutlich, dass alle, die glauben, durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt werden. Und in diesem Sinne ist es so wunderbar zu sehen, dass die Rettung nicht den Juden allein oder irgendeiner speziellen Gruppe vorbehalten ist, sondern, wie es so schön in Römer 10, Vers 12 und 13 heißt, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Der Vers 13 ist ein Zitat aus Joel 3, Vers 5. Und die Zusage hier ist großartig. Jeder, ja, wenn du ihn aufrichtigen Herzens im Gebet anrufst und wenn du ihm dein Leben als Retter und Herrn anvertraust, dann heißt es hier so schön, wirst du gerettet werden. Und wenn du es noch nicht getan hast, kann ich es nur noch mal sagen, dann tu das heute, mach das fest. Wir haben schon öfters darauf verwiesen, dass wir als kleine Hilfe für die, die sagen, ja, ich weiß nicht so richtig wie oder ich will dem weiter nachgehen, haben wir dieses kleine Heftchen, meine Entscheidung für Jesus Christus, kannst du dir vorne am Infostand mitnehmen. Und auch wenn du Fragen hast, wie das gehen soll, sprich gerne jemanden an, mich oder auch jemand anders, den du kennst, dem du vertraust, aber das ist so wichtig, ja, das für sich klar zu haben. Diese Frage, bin ich errettet? Und dann heißt es hier so schön, er ist Herr über alle. Und das drückt aus, jeder wird eines Tages die Knie vor dem Herrn beugen. Ja, und manch einer wird sie beugen, gezwungenermaßen. Er wird anerkennen, ja, er ist der Herr, er ist Gott, er ist der Regent, aber ich stehe auf der falschen Seite. Die Frage an diesem Punkt ist, ist er dein Herr? Und wenn du das klar mit Ja beantworten kannst, dann stehst du auf der richtigen Seite. Dann ist es aller Grund, ihn anzubeten. Und wenn du dich bekehrt hast und ihm zugehörig bist, dann kannst du dich voll und ganz auf deine Rettung in Christus verlassen, zu 100%. Und dann bist du reich gemacht in ihm. 2. Korinther 8, Vers 9 spricht davon, in diesem bekannten Vers, ja, dass Christus arm wurde, damit wir durch seine Armut reich werden. Und dann bedeutet das, dass du seine Herrlichkeit bekommst. Am Anfang wurde diese unglaublich wichtige Frage gestellt, bin ich errettet? Und auch am Ende ist die Frage, bin ich errettet, eine, die du für dich vor Gott unbedingt geklärt haben musst. Und unser Predigttext von heute Morgen hat uns mehr Aufschluss darüber gegeben, wie werde ich gerettet? Nämlich erstens, indem ich die einzige Rettung in Christus erkenne. Zweitens, indem ich glaube und bekenne mich zu Christus und drittens, dass ich mich voll und ganz auf Christus verlasse und zu ihm bete. Und ich will gerne diese Predigt abschließen mit der starken, wunderbaren Aussage aus Apostelgeschichte 4, Vers 12 und dann noch einer weiteren Stelle aus Jesaja 55, die das gut abrundet. Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es, und es ist in keinem anderen die Rettung, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Und der Name, von dem da die Rede ist, ist Jesus Christus. Und ich will dazu noch zwei Verse aus Jesaja 55, Vers 6 und 7 uns als Aufruf und wenn du Christ bist, als Zuspruch uns zurufen. Jesaja 55, Vers 6 und 7 heißt es, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Amen. Wir nehmen uns einen kleinen Moment Zeit, über das Gehörte nachzudenken.